Open the heavens, öffne den Himmel, das wünschen wir uns. Wie schön, dass ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Und soweit ich das sehe, seid ihr alle zumindest das Stück vom Auto oder vom Fahrrad, von der Tür hier rein bis zu eurem Sitzplatz gelaufen. Und oftmals fallen uns ja Dinge, die uns selbstverständlich scheinen, erst auf, dass sie nicht selbstverständlich sind, wenn man plötzlich irgendwas nicht mehr kann. Sei es jetzt, ich habe heute Morgen mit jemand hier in der Gemeinde geredet, Skiunfall, Arm gebrochen oder Hand gebrochen, ganz doof bei allem, obwohl es nur die linke Hand ist. Und wenn man sich jetzt ein Bein verletzt und plötzlich nicht mehr laufen kann, ist das auch ganz schnell ein Riesenproblem. Und heute Morgen in der Predigt geht es auch um einen Mann, einen Menschen, der das erlebt hat, was es bedeutet, wenn man nicht laufen kann. Ich habe das mal so ein bisschen zumindest an einem Vormittag spüren können, was es bedeuten könnte, nicht laufen zu können. Ich habe nach dem Studium und während dem Studium ein soziales Jahr gemacht in Gießen in einer Schule für körperbehinderte Kinder. Und damit wir so als FSJler und Zivis und als alle Helfer dort so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was es denn bedeutet, nicht laufen zu können, haben wir einmal alle Rollstühle der Schule geschnappt und sind an einem Morgen, an einem Vormittag in die Fußgängerzone gegangen in Gießen. Und die einzige Voraussetzung war, wir waren in Zweierteams unterwegs, ein Rollstuhl, zwei Leute. Und dann saß man 2 Stunden im Rollstuhl und der andere ist sozusagen dabei gewesen und dann hat man gewechselt. Das war der Vormittag. Und obwohl ich die Fußgängerzone ziemlich gut kannte, habe ich sie an diesem Tag doch ganz neu kennengelernt, weil schon die kleinen Randsteine oder die Kopfsteinpflaster oder die kleinen Unebenheiten plötzlich zur Herausforderung wurde. Öffne mal eine nicht elektrische Tür, wenn du im Rollstuhl sitzt und irgendwie hingehst und dann versuchst du dich rückwärts zu rollen und gleichzeitig die Tür festzuhalten, geht ganz schwierig. Ich meine, wir waren zu zweit und dadurch konnte man sich gegenseitig ein bisschen helfen. Aber wenn jemand alleine unterwegs ist, muss er schon auch den Mut haben, Leute anzusprechen. Wenn man die Jacke auszieht, wenn man ein Gebäude betritt, ist auch ganz schwierig, wenn man dabei nicht aufstehen kann. Ich will gar nicht denken, wie das ist, Socken, Hosen anziehen, alles ganz, ganz schwierig, sich waschen. Ich habe mir verkniffen, in den 2 Stunden aufs Klo zu müssen, dann ging das ganz gut. Aber auch das, sich vom Rolli hochheben auf die Toilette, also das ist schon echt ganz schön aufwendig und eine Hürde. Ab und zu haben wir mitleidenswerte Blicke erhalten. Ich habe mich so ein bisschen geschämt, nicht weil ich im Rollstuhl saß, sondern weil wir ja Schauspieler waren in dem Moment. Wir haben den Leuten ja so ein bisschen was vorgemacht. Aber ich habe so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, ja, es ist echt gar nicht so einfach. Es gibt Menschen, die in Situationen stecken, weil sie eine Behinderung, eine Lähmung haben, was auch immer, wo sie wirklich die alltäglichen Dinge, die für einen gesunden Menschen ganz normal scheinen, für die wirklich zur Herausforderung wären. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ziemlich erleichtert war, als ich nach diesen 2 Stunden einfach aufstehen konnte, dann eben den anderen durch die Gegend ein bisschen begleiten und dann aufs Fahrrad und nach Hause. Also das war echt eine Erleichterung, nicht mehr an diesen Rollstuhl gebunden zu sein. Heute ist es ja so, dass es wirklich tolle Hilfsmittel gibt, auch für Menschen mit Lähmung. Seien es jetzt die Rollstühle, elektrisch oder normal oder auch andere Hilfsmittel. Und nicht wenige Menschen, die eine Lähmung haben, können auch recht selbstständig in vielen Sachen durchs Leben gehen. Aber in der biblischen Zeit, in der unsere Geschichte spielt, da war das noch ganz und gar nicht so. Der Apostel Paulus und Barnabas, sein Begleiter, sind unterwegs, um das Evangelium zu verkünden und sie kommen in eine tiefe Provinz, ins absolute Hinterland in Kleinasien. Also heute zählt der Bereich zur Türkei. Und dort geschieht folgende Geschichte, wo wir einem Menschen begegnen, der eben gelähmt ist. Apostelgeschichte 14. Da heißt es, in Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an, und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm: Steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Wow. Letzten Sonntag, falls ihr euch erinnert, da habe ich von einer Situation gesprochen, wo die Gemeinde betet und nichts erwartet und Gott erhört das nicht erwartete Gebet. Und hier ist ein Mann voller Zuversicht, voller Hoffnung Und er sagt noch nicht mal selber, ich möchte gesund werden, ist ja irgendwie offensichtlich, sondern Paulus spricht ihm zu, steh auf, richte dich auf, stell dich hin und Gottes Kraft heilt ihn. Ist euch aufgefallen, wie dieser Mann beschrieben wird im Text? Wenn man hinschaut, merkt man, dass diese Behinderung dreifach betont wird. Er hat verkrüppelte Füße, er ist von Geburt an gelähmt und er hat auch noch nie nur einen Schritt getan. Ich glaube, diese dreifache Betonung macht deutlich, wie groß die Hoffnungslosigkeit und die Hilflosigkeit dieses Mannes seien. Stellt euch mal vor, in dieser Zeit ist er sein Leben lang eine Last gewesen. Der konnte ja noch nie laufen. Er war stets auf Hilfe angewiesen und auf die Unterstützung und Gnade seiner Angehörigen und seiner Freunde. Und das alles ist in diesem Moment vorbei, als er beginnt zu laufen. Ich habe mich gefragt, hat er angefangen zu laufen, so wie meine Kinder, wenn die laufen lernen und hat rumgewackelt? Oder hat er sofort das Gleichgewicht halten können? Ich weiß es nicht, aber er kann laufen. Und ich glaube, da hat sich eine neue Welt für diesen Menschen eröffnet. Auf einmal schienen Dinge möglich zu sein oder waren Dinge möglich, die noch nie zuvor möglich waren. Er konnte selber stehen, gehen, sich waschen, arbeiten gehen. Also diesen Tag hat dieser Mann bestimmt nie wieder vergessen. Und dann fragt man sich, wie geht es mit dem Mann weiter? Und das Spannende ist, dass wir gar nicht mehr viel von ihm hören. Wir hören nämlich gar nichts mehr von ihm. Der Blick ändert sich von diesem einen Mann, der jetzt geheilt ist. Am Ende komme ich nochmal auf ihn. Von Lukas schaut er jetzt von diesem Mann weg und er schaut, wie reagieren jetzt die Menschen, die Volksmenge, die Menschen, die dabei sind und dieses Wunder miterleben. In Vers 11 geht es weiter. Als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los und die Leute riefen auf Lykaonisch, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des vor der Stadt gelegenen Zeus-Tempels brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider, stützten sich in die Menge und riefen, liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Die Worte bringen nicht die Menschen in Unruhe. Es ist das Heilungswunder, wo die Leute wirklich ein Tumult ausbricht. Sie fasziniert sind. Und Paulus und Barnabas scheinen diesen Dialekt, dieses Lykaonisch nicht zu verstehen. Und deshalb muss ihnen erst jemand erklären, was passiert hier eigentlich? Was machen die? Warum bringen die Stiere? Warum bringen die plötzlich diese Kränze? Was soll das eigentlich? Und ich finde das so interessant und auch irgendwie überraschend und doch auch wieder logisch. Die Leute deuten dieses ganze Geschehen, die Worte und das, was da passiert, entsprechend ihrer Weltsicht. Und sie sagen, na klar, entsprechend der griechischen Mythologie, in der wir zu Hause sind, die Götter sind zu uns Menschen gekommen, Zeus und Hermes sind hier bei uns und denen wollen wir jetzt opfern. Paulus und Barnabas finden das nicht so gut. Sie zerreißen ihre Kleider, so ist das ein jüdischer Brauch, um Entsetzen oder Erschrecken auszudrücken. Ich habe immer gedacht, die zerreißen ihre Kleider und stehen nackt da. Ich habe nochmal nachgelesen, ist nicht so. Die reißen vom Prinzip ihren Kragen vom Obergewand ein, die haben noch was drunter. Aber es ist so ein Zeichen, wir sind tief erschrocken. Das, was hier passiert, ist nicht richtig, das kann so nicht sein. Wir sind keine Götter, wir sind nur Menschen so wie ihr. Und dann erklären sie das auch nochmal. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, sagen sie, da fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der Himmel und Erde und das Meer geschaffen hat und das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernte schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Wir sind hier Zeugen eines interreligiösen Dialogs, der ziemlich in die Hose geht. Wenn Paulus sonst vor Juden oder in Regionen spricht, wo Juden sind, ja, da geht er in die Synagoge, er schaut, wo Juden sich treffen und beten und da kann er anknüpfen. Er erzählt biblische Texte, Geschichten aus dem Alten Testament. Er kann davon ausgehen, dass die Leute schon eine Ahnung von Gott haben. Und hier kommt er in ein Gebiet, wo Menschen sind, die, also so gut wie keine Juden, es gab keine Synagoge damals in Lystra, soweit wir wissen, und auch fast keine Juden. Und er versucht jetzt einen Anknüpfungspunkt zu bringen. Und so ein bisschen gelingt das ihm in dem Moment, wo er es schafft, über die Natur zu reden, weil die Erfahrung, die kennen die Menschen auch. Dinge, die sie wahrnehmen und sehen können. Jetzt könnte man denken, was passiert? Verstehen Sie ihn jetzt? Funktioniert das, was Sie sich gewünscht haben, dass noch mehr Menschen jetzt Jesus kennenlernen und das nachvollziehen können? Hören Sie auf zu opfern? Ja, Sie hören auf zu opfern. Und trotzdem ist es nicht so, dass jetzt die große Wende geschieht. Interessanterweise kippt die Situation von der Verehrung zur Verfolgung. Denn innerhalb von wenigen Tagen oder vielleicht sogar Stunden kommen Juden aus einem Nachbarort, Antiochia und Ikonion, das sind Städte, die sind an sich so 2 bis 5 Tagesreisen entfernt, aber dort waren Paulus und Barnabas schon vorher und viele Menschen kamen zum Glauben und einige der Juden fanden das, was sie erzählt haben, auch ziemlich schlecht, haben um ihre Ansehen und ihre Macht gefürchtet und haben damals auch schon Paulus und Barnabas vertrieben. Und dann sind sie eben weitergezogen in diese Region, wo sie dem gelähmten Mann und in dieser Situation begegnen. Und wie geht es also weiter? Sie werden angefeindet. In Vers 19 heißt es, aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Ich habe mir gedacht, so ein Publikum hätte ich nicht gern, so wankelmütig. Im einen Moment, da verehren sie ja wirklich den Paulus und den Barnabas und im nächsten Moment schmeißen sie in Steine hinterher. Ich weiß nicht, wie der Barnabas das geschafft hat, da wegzukommen. Also sie steinigen ja nur Paulus, also scheinbar ist Barnabas der Situation entkommen. Es ist auch etwas überraschend, dass die beiden dann nochmal oder zurückgehen in die Stadt und dort übernachten. Wahrscheinlich gab es einfach keine andere Möglichkeit und die wollten nicht irgendwie auf Feld und Acker schlafen. Aber es ist schon eine wirklich verrückte Geschichte, wie sich in kurzer Zeit diese ganze Situation dreht und ein Lynchmord oder ein versuchter Lynchmord stattfindet und Paulus das nur knapp überlegt. Und in diesem Moment kann man sich schon fragen, naja, was war das wirklich gut, dass Paulus und Barnabas dorthin gegangen sind? Gucken wir uns doch die Situation an. Sie gehen dorthin, erst eine Begeisterung, okay, diesem einen Mann hat das wirklich das Leben verändert, aber die anderen, die sind jetzt richtig gegen sie. Was hat sich Gott dabei gedacht? Was haben die sich gedacht? Aber wenn man genau liest, dann merkt man, dass es nicht so einseitig schlecht ist. Es passieren doch auch wirklich gute Dinge in Lystra. In dem Text hier, da können wir das so ein bisschen erahnen, weil als Paulus gesteinigt ist, kommen, so heißt es hier, Jünger zu ihm, umringen ihn und stellen fest, dass er ja noch lebt und nicht tot ist. Also gibt es doch Menschen, Jünger, Nachfolger Jesu, Menschen, die zum Glauben gekommen sind, neben diesem einen Mann, der da geheilt worden ist. Und einige Zeit später in der Apostelgeschichte wird dann berichtet, dass Paulus wieder in diese Stadt geht mit Barnabas. Also einige Zeit später kommen sie hin, um die Christen dort und die Gemeinde dort zu stärken. Also es ist doch was entstanden in dieser Stadt und der Mut war groß zu sagen, wir gehen da wieder hin. Und etwa 3 oder 4 Jahre später geht Paulus dann nochmal nach Lystra und dort beruft er Timotheus, also der die Timotheusbriefe geschrieben hat aus dem Neuen Testament, einen wichtigen Mitarbeiter für ihn. Und tatsächlich ist er einer, der aus Lystra kommt, dort geboren ist, einen griechischen Vater hat und eine jüdische Mutter, die zum Glauben gekommen war. Also ganz interessant, dass doch sich einiges in Lystra tut, obwohl wir auf den ersten Blick denken, war doch jetzt eine ganz schön doofe Situation. Es gibt so einige Dinge, die mir in diesem Text und in dieser Situation aufgefallen sind, in dieser Geschichte, die ja doch eine ganz schöne Dynamik und Wendung hat. Das erste ist, ich merke, dass das Evangelium herausfordert, dass es eine große Kraft zu verbinden hat oder eben auch zu trennen. Wir sehen es an dieser Dynamik von Begeisterung, Hingabe und Abkehr. Und ich denke, das ist auch heute so. Menschen, die vom Evangelium begeistert sind, die können ergriffen sein, die können begeistert sein, die können zutiefst berührt sein in ihrem Leben und ihrem Dasein. Und dann gibt es Menschen, die lässt das scheinbar irgendwie kalt oder die finden das sogar noch gleich blöd und kehren sich da total von ab und distanzieren sich. Und ich denke, das ist auch heute noch so. Auf der einen Seite gibt es doch keine bessere Botschaft für die Welt, dass Gott uns in Jesus Christus nahegekommen ist, dass er uns Schuld und Angst und Schande und Scham alles nimmt und dass wir jetzt unterwegs sind mit ihm und dass er eine heile Welt schaffen will und uns dazu jetzt schon gebraucht und dass auch diese Ewigkeit auf uns wartet, wo das, was wir noch erhoffen und noch nicht erleben, vollendet wird. Das ist wunderbar. Gott wartet und schenkt uns eine Zukunft in seinem Reich. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass es eben auch umstritten ist. Weil es ja auch immer zum Teil eine Umkehr oder eine Abkehr ist. Also bei den Menschen in Lystra war es ja so, dass die Hinwendung zu Jesus gleichzeitig eine Abkehr ist von ihrer griechischen Mythologie. Und das nicht nur, dass vielleicht der Priester oder die bisherigen geistlichen Leiter sich darüber ärgern, dass sie plötzlich keine Rolle mehr spielen. Es bedeutet ja vielleicht auch, dass ich sozial aus meiner Familie, aus meiner Gemeinschaft, aus meiner Glaubensgruppe vielleicht einen Schritt hinausgehen muss. Und das wird nicht so einfach gewesen sein, in einem engen Familienverbund plötzlich zu sagen, schön, dass ihr dieses Dankfest an Zeus feiert, aber für mich ist es jetzt einfach Erntedankfest und ich feiere das auch ganz anders. Und also da wird es dann irgendwie schnell kompliziert. Viele Dinge sind mit dem Glauben verbunden und es ist eine Herausforderung auch zu sagen, ich verändere hier Dinge. Für mich stellt sich da persönlich auch diese Frage, wo bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen? Wo muss ich vielleicht auch umkehren, so wie die Menschen in Lystra herausgefordert werden, umzukehren? Wahrscheinlich sind es kleinere Dinge als das, dass wir ein komplettes Glaubenssystem wechseln, aber bestimmt gibt es auch Dinge in unserem Leben, wo wir merken, es gibt Dinge, die uns mit Gott verbinden und es gibt Dinge, die uns vielleicht auch trennen. Die zweite Sache, die mir auch aufgefallen ist und die auch ganz offensichtlich ist, sind diese Kommunikationsschwierigkeiten, die Paulus hier erlebt. Und ich denke und spüre hier, um das Evangelium zu weiter zu sagen, braucht man doch eine gewisse Sensibilität. Menschen deuten ja das, was sie hören und erleben, in erster Linie mal in dem Kontext, in der Weltbild nach ihrem Glauben, den sie haben. Ist ja auch irgendwie klar. Und deshalb ist es auch gar nicht verwunderlich, dass diese Worte, die Paulus spricht, bevor er die Heilung, also bevor er heilt, die werden gar nicht mehr richtig gehört. Die sehen dieses Heilungswunder und alles, was sie gehört haben und gesehen haben, wird jetzt nur in diese Linie gedeutet. Natürlich unsere griechischen Götter, da sind wir. Paulus scheint in der Situation viel zu sagen und wenig hinzuhören. Und interessant ist, dass er eigentlich dadurch Missverständnisse provoziert, dass vielleicht neue Erklärungen und Wege notwendig wären, eine neue Kreativität und auch ein Hinhören, wie er das denn beschreiben kann, was er da eigentlich bringt. Ja, er spricht von der Natur und ich finde diese Beschreibung auch richtig gut. Er sagt ja, Gott ist der Schöpfer der Welt, er tut den Menschen Gutes, er schenkt euch Rege und Ernte, die Nahrung gibt er euch im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Also finde ich eine wunderbare Beschreibung für einen Mensch, der jetzt wenig religiös oder anders also eine andere Religion zu Hause sein mag, zu sagen, unser Gott, das ist ein Schöpfer, ein Versorger und ein Freudenschenker. Und das, was du an Gutem erlebst, das ist auch schon, du erlebst schon was von seiner Gnade, von seinem Geschenk in dem Guten. Also da schafft er es so ein bisschen anzuknüpfen. Und trotzdem, ja, erst nachdem er dieses gründliche Missverständnis erlebt hat. Also ich weiß nicht, ob wir das heute alle besser hinkriegen würden als er, das glaube ich auch nicht automatisch. Aber es zeigt irgendwie, manchmal müssen wir hinhören, bevor wir reden. Und wenn wir reden, müssen wir hören, wie wird es eigentlich gehört und wahrgenommen. Und bei Paulus selber gibt es in diesem Bereich tatsächlich eine Entwicklung. Einige Kapitel später, im Kapitel 17 in der Apostelgeschichte, da wird uns berichtet, dass er in Athen unterwegs ist, auf diesem Hügel Areopag. Und da redet er auch mit vielen Griechen und Menschen und da beginnt er mit was anzuknüpfen. Er ist in der Stadt unterwegs gewesen, ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, und hat da einen Altar gefunden, wo stand für den unbekannten Gott. Und damit knüpft er dann an und beginnt von Gott, von Jesus zu erzählen und was er getan hat. Und da gelingt es ihm schon etwas besser. Die Reaktionen sind ähnlich. Manche Leute finden es toll, andere Leute sagen, war jetzt aber irgendwie komisch und wieder andere machen es ganz elegant. Wir wollen mehr davon hören. Weiß man nicht, was das jetzt bedeutet. Vielleicht auch eine höfliche Verneinung oder ein Interesse. Also wenn wir das Evangelium auch weiter sagen, ich glaube, eine gewisse Sensibilität für die Weltsicht des anderen, die brauchen wir wirklich. Und damit zu meinem letzten Gedanken und eigentlich auch dem, wo ich ganz am Anfang mit gestartet habe, nämlich zu diesem gelähmten Mann. Weil ich an dieser Stelle doch sehe und in dieser ganzen Geschichte, dass Gott den Einzelnen und seine Sehnsucht sieht. Die Geschichte und die Situation beginnt mit einem Mann, der geheilt wird und der bisher sein Leben lang übersehen wurde. Als Bettler verschmolz er mit dem Straßenbild. Er muss ja die Situation immer wie so ein Kind von unten nach oben. Also er saß ja immer auf dem Boden. Er saß immer unten. Er muss immer nach oben geguckt haben. Und er hat natürlich diese tiefe Sehnsucht nach Heilung. Aber wenn du so geboren bist und das nicht anders kennst, ja, dann musst du dich irgendwie wahrscheinlich mit abfinden. Und was dann passiert, wenn er geheilt wird, das sprengt irgendwie seine totale Weltsicht. Gott sieht diesen Mann und er sieht seine Not und Paulus spricht ihm zu, du sollst jetzt geheilt sein. Unglaublich. Paulus sieht diesen Mann und ich glaube, er sieht auch Paulus und Barnabas, indem er sie immer wieder geleitet und begleitet und durch manche noch so schwierige Situationen durchbringt und rausbringt, indem er sie beschützt. Und ich glaube, er sieht auch überhaupt die Menschen in Lystra, die eben diese Botschaft vom lebendigen Gott brauchen und sich sehnen. Und dass sie sich nach dem Göttlichen sehnen, das merken wir an dem Punkt, dass sie sofort opfern wollen, dass sie sofort hingegeben sind, dass es diese tiefe Sehnsucht der Verbindung mit dem Leben und mit dem Lebendigen gibt. Mir zeigt, dass Gott sieht die Sehnsucht von jedem Einzelnen in dieser Geschichte und er sieht auch deine und meine Sehnsucht. Und ich habe mich mal so gefragt, was sind denn so die Dinge? Oder kannst du dich auch mal fragen, nach was sehne ich mich in meinem Inneren? Wo ist meine tiefe Sehnsucht? Ich glaube, dass alle unsere Sehnsüchte doch auch mit Gott zu tun haben. Jemand, der jetzt nicht an Gott glaubt, wird das vielleicht ein bisschen anders deuten, das mag sein. Ich glaube aber, dass zumindest in meinem Leben meine Sehnsüchte ganz viel mit Gott zu tun haben. Und dass Gott auch auf viele von diesen Sehnsüchten eine Antwort hat. Ich habe mal von der Kulturanthropologin Ariane Martin gelesen, die hat dieses Thema Sehnsucht und Spiritualität erforscht. Und sie hat so 7 verschiedene Sehnsüchte koordiniert und hat gesagt, Menschen haben Sehnsucht und suchen nach Sinn und es gibt so 7 Bereiche, wo das deutlich wird. Und ich lese mal einige dieser Bereiche vor und du kannst mal schauen, trifft das auch auf mich und auf mein Leben zu? Finde ich mich da wieder? Die Ariane Martin, die spricht davon, dass Menschen eine Sehnsucht nach Zeichen und Wundern haben. Heute wie damals sehen sich Menschen nach etwas, was ihren Alltag durchbricht, was Grenzen überschreitet, nach Dingen, die nicht von dieser Welt sind, die über die Welt hinausgehen. Eine Erklärung, die weiterreicht, eine Hoffnung, die weitergeht und die nicht hier und heute aufhört. Die Sehnsucht nach Zeichen und Wunder. Die zweite Sehnsucht ist die Sehnsucht, die auch dieser Mensch, dieser Gelähmte hatte. Das ist die Sehnsucht nach Heilung. Die ist auch heute noch in vielen Menschen und Situationen. Mit Heilung ist jetzt nicht nur körperliche Heilung gemeint, auch, aber es ist auch einfach die Sehnsucht nach Erneuerung, nach Rettung, aus individuellem Leid, auch aus Angst, aus Schuldgefühlen. Also es geht um eine äußere und eine innere Heilung und Rettung. Das Dritte, was sie nennt, ist der Wunsch, den Menschen haben nach Klarheit und nach Festigkeit. Also Menschen wollen Markierungspunkte in ihrem Leben, wo sie sagen, daran kann ich mich ausrichten. Also gerade diese Frage, woran kann ich mich ausrichten? Wer oder was zeigt mir meinen Weg? Wo finde ich Wahrheit, die meinem Leben Festigkeit und Halt gibt? Und dann nennt sie auch noch, und das finde ich auch ganz spannend, weil das ist auch eine Sehnsucht, die ich erlebe, wir Menschen haben eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Sie wollen Teil einer Glaubens- oder einer Wertegruppe oder Gemeinschaft sein, sich dort entfalten können und dort eine Heimat haben. Und dann in dieser Gruppe, und das ist noch mal was anderes, auch ein Stück weit einen Unterschied machen. Nicht nur allein, sondern gemeinsam mit anderen einen Unterschied machen und die Welt nicht genauso zurücklassen, wie so, wie man sie angetroffen hat. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesen Sehnsüchten, Zeichen und Wunder, Heilung, Festigkeit, Klarheit, Gemeinschaft, Unterschied machen, wie es dir damit geht. Aber ich merke, die haben alle zutiefst mit mir und meinen Sehnsüchten und auch mit meinem Glauben zu tun. Es ist nicht so, dass ich behaupten würde, Gott stillt jederzeit immer alle Sehnsüchte. Das finde ich überzeichnet, die Aussage. Aber ich würde schon sagen, in vielen dieser Sehnsüchten begegnet mir Gott. Mein Glaube und mit meinem Glauben überschreite ich Grenzen. Er schenkt mir Errettung und Erneuerung. Mein Glaube gibt mir Orientierung und Markierungspunkte und ich erlebe mich als Teil einer Glaubensgemeinschaft. Glaube mit anderen zusammen und kann hier und da gemeinsam einen Unterschied machen. Der Glaube hat viel zu diesen Sehnsüchten zu sagen. Ich habe mich gefragt, wie oft wird dieser Mann seine Geschichte erzählt haben von der Heilung? Also wenn ihr was Cooles erlebt, erzählt ihr das einmal, zweimal, dann kommt der Nächste und irgendwann denkt man, habe ich es dir eigentlich auch schon erzählt? Irgendwann ist das so ein Selbstläufer. Aber dieser Mann, der muss ja 100, 1000 Mal, der muss ja diese Geschichte, wie sich an einem Tag sein Leben grundsätzlich verändert hat, die muss er ja fast jedem erzählt haben. Also zumindest im Dorf, die werden ja, also die ihn gekannt haben, die werden das ja nicht gefasst haben. Was ist da passiert? Ich stelle mir vor, dass er mit funkelnden Augen das immer wieder und wieder berichtet. Hey, was da stattgefunden hat, das hat mein Leben verändert. Von einem Tag auf den anderen. Ich habe den lebendigen Gott erfahren. Ich habe ihn gespürt und er hat mich gesund gemacht. Was ist das für ein Gott, der ganz anders ist als der von diesen griechischen Göttern? Ich meine, die griechische Götterwelt, ganz komplex. Aber am Ende des Tages geht es den Göttern nur um sich selber und sie nutzen halt die Menschen, dass die irgendwelche Dienste machen, die sie nerven und die dann die Menschen erfüllen. Und hier begegnet diesem Mann ein Gott, der interessiert ist, nicht nur an sich, sondern vor allem auch an ihm und an seiner Notsituation. Und das ist wahrhaftig ein anderer Gott, an den ich von Herzen glaube und zu dem uns Jesus einlädt, zu kommen.